SWR1 der Abend mit Andreas Doms.
Was sind Sie für ein Typ? Graue Maus oder eher schillernder Pfau? Viele Menschen wollen äußerlich mehr aus sich machen und gehen zu einer Typ- und Stilberatung. Was bringt das? Darüber reden wir. SWR1 der Abend. Die Mode in diesem Frühjahr ist, sehr vielfältig, ne? Es gibt also Pastellfarben, Blümchenmuster, Spitze, Hotpants, absolut wilde Muster, Neonfarben. Ich will es jetzt mal so formulieren. Modisch gesehen ist dieses Frühjahr 2013 etwas für Fortgeschrittene, denn bei all den bunten Sachen kann man so richtig schön daneben greifen und sich anziehen, dass man nachher wie eine Vogelscheuche da steht. Und Modesünden, die tun ja richtig optisch weh, ne? Als hätte man einen in den Magen geboxt. So richtig peinlich. SWR1-Reporterin Anne Görler.
Die kurze Jeans dürfte die Pobacken kaum bedecken. Dafür hat sie Spitze am Saum, das Top schwarz und durchbrochen. Die Kundinnen lassen Jeans und Top am ausgestreckten Arm vor sich am Bügel baumeln. Die Blicke zeigen, das wäre was.
Das ist nicht mutig und nicht gewagt. Das sieht gut aus. Das passt, ja.
Hier das Schwarz, dann sieht man Top drunter und das ist eigentlich relativ dezent.
Die Short ist ja ziemlich knapp, aber wenn man die Beine dazu hat.
Doch auch wer die Beine dafür nicht hat, greift gern zu bei Hotpants, bei Leggings, bei Miniröckchen. Das weiß Michaela Lott, Modehändlerin in Offenburg.
Erste Modesünde überhaupt ist, wenn man nicht weiß, wo man angesiedelt ist. Also damit meine ich die Altersgruppe. Wenn also Frauen jenseits der 50 sich noch in viel zu kurzen Röckchen zeigen, ja, dann auch noch vielleicht in viel zu hohen Schuhen oder viel zu engen Teilen. Das ist also für mich eine absolute Modesünde. Das heißt aber nicht, dass man ein Zelt anzieht, sondern einfach, dass man sich nicht so kleidet wie die 16-jährigen Mädchen, die aus H&M kommen.
Jeanshemd, Hotpants, T-Shirt, so ein bisschen lottriges
Blümchen, Netz, was man durchsehen kann.
Bunte T-Shirts, Hosen mit Punkten habe ich jetzt 2 gerade gekauft. Generell Punkte, ja, und bunt.
Neon, giftige Grüntöne, Knallfarben. Michaela Lott hat sich da extrem zurückgehalten bei ihrer Kollektion. Was hübsch aussieht am Südseestrand, das muss in unseren Breiten noch lange nicht passend sein, sagt sie.
Farben sind in dieser Saison sehr heftig, teilweise für mich zu heftig. Vieles geht einfach wirklich gar nicht. Enorm geblümte Höschen und dann drauf noch ein Streifenschörtchen. Aber ich würde es nicht als Modesünde bezeichnen. Für mich eine absolute Modesünde ist ein viel zu tiefes Dekolleté. Wenn dann oft im Dekolleté-Bereich sich schon Runzeln und Falten zeigen. Dann auch Leggings, das alte Thema, die also oft viel zu eng gewählt werden, sodass man also jedes Dellchen sieht. Das geht absolut nicht mehr.
Sprich, Kleider sollten zumindest in der Größe passen. Keineswegs ein Kriterium beim Einkauf, wenn das Töchterchen unbedingt etwas will.
Eine khakifarbene Jacke.
Wir hatten schon letzte Woche diese Lederjacke gesehen. Die hatten sie aber jetzt nur in Größe 36. Und dann hat sie gesagt, die Verkäuferin, sie kriegt sie immer wieder rein in Größe 38. Aber jetzt ist sie heute auch nicht da in 38. Jetzt probiert sie es auch nochmal in 36.
Khakifarbene Jacke und Blümchenhose, Netztops und Hotpants. Was? Frage an Modeexpertin Michaela Lott. Was braucht Frau denn, um top auszusehen und um vielleicht sogar von der einen oder anderen Sünde abzulenken?
Das kann ich Ihnen sagen. Es hat nicht mal was mit Textilien zu tun. Eine Top-Sonnenbrille, eine super gute Handtasche und sehr, sehr gute Schuhe. Die drei Dinge reißen jedes schwache Outfit raus.
Gehen Sie eigentlich nur im perfekten Outfit auf die Straße oder gleichen Sie auch manchmal einer eher grauen Maus, die so vorbeihuscht? Manchmal ist es ja nur eine Frage der Stil- und Farbenberatung. Dann kommt man mit seinem Äußeren bei den anderen an und das wollen ja die meisten Menschen. Silvia Ebner ist von Haus aus Damenschneiderin, außerdem Bundesvorsitzende der Deutschen Farb- und Stilberater. Frau Ebner, zuerst mal eine ganz persönliche Wahrnehmung. Warum sehe ich so viele Frauen mit roten Haaren? So viele habe ich noch nie in meinem Leben gesehen wie zurzeit.
Das mag Ihre subjektive Wahrnehmung sein, aber im Prinzip ist es richtig, dass sehr viele Frauen von der Haarfarbe her oft nicht das Richtige auf dem Kopf haben, was zu ihren Kleidungsstücken passt. Und da fängt natürlich eine rote Haarfarbe den Blick auf sich und passt nicht immer zu den Farben der Kleidung.
Ja, manchmal sehe ich dann ja so einen roten Schopf und sage mir, um Himmels Willen.
Ja, das denke ich mir auch. Wobei rote Haare sind relativ. Die gefärbten Haare sind immer etwas schwierig. Und die naturbelassenen roten Haare, die ja oft so flachsrot sind, die passen sich natürlich auch allen möglichen Farben an. Da gibt es dann schon den Unterschied.
Es gibt ja ein schönes rötliches Braun und dann welche, die aussehen wie ein Feuermelder. Aber ich will das jetzt nicht vertiefen. Ist es schwer, in dem heutigen Angebot der vielfältigen Mode seinen eigenen Stil zu finden? Oder ist diese Vielfalt gerade wunderbar?
Also Sie wissen ja, dass im Laufe der Jahrhunderte sich die Mode unheimlich entwickelt hat und jetzt immer freizügiger wird, beziehungsweise von den Angeboten her immer stärker und immer vielfältiger wird. Damit ist es natürlich schwierig, sich in dem Dschungel zurechtzufinden. Und da kann eine Farb- und Stilberatung helfen, Unsicherheiten in dem Bereich, was Farben und Kleidungsstücke und vor allen Dingen die richtige Schnittform, ja, diese Unsicherheiten abzubauen.
Also Sie müssen bei Frauen das Gesamtkonzept sehen. Größe, ja. Figur, wie wirkt die auf mich, wie bewegt die sich?
Richtig, also sowohl bei Frauen als auch bei Männern, das ist eigentlich egal, wird die Proportion betrachtet von Kopf bis Fuß. Und da wird dann geschaut, wie ist die Proportion Kopf zu Hals, zu Schultern, zu Oberkörper, Oberkörper zu Unterkörper. Und aus diesen kleinen Schritten, die wir da analysieren, schauen wir, welche Ausschnittformen passen denn zu der Person, welche Schnittformen muss die Hose einen Aufschlag haben oder nicht. Einfach ganz individuell, wie ist die Proportion der Figur und damit eben auch schauen, welche Schnitte passen da gut zu.
Jetzt sage ich mal, eine Frau ist etwas kurz geraten mit nicht langen Beinen und ich sehe die in Leggings gerade mit einer Bluse übergeworfen beim Einkaufen und ich sage, das geht eigentlich gar nicht. Das könnte sie doch auch feststellen, wenn sie mal kritisch in den Spiegel guckt, oder?
Nein, das können viele Menschen nicht. Wenn jemand zur Beratung kommt, wissen viele zwar, dass da irgendwas nicht stimmt und dass sie sagen, Mensch, darin fühle ich mich wohl und darin fühle ich mich nicht so wohl, aber sie können es nicht so festmachen. Und erst wenn man wirklich zeigt am Spiegel, zum Beispiel Ausschnittform oder Leggings oder beziehungsweise Hosenform, Hosenweite, dann kommt der Aha-Effekt, dann kommt es, dass man sagt, ach ja, genau, jetzt weiß ich sehe die Veränderung im direkten Unterschied zwischen zum Beispiel eben jetzt den unterschiedlichen Ausschnittformen.
Also am Spiegel analysieren.
Am Spiegel, am großen Spiegel, genau, vor dem großen Spiegel.
Es gibt keine hässlichen Frauen, es gibt nur gleichgültige. Das hat die Kosmetikunternehmerin Helena Rubinstein einmal gesagt. Möglicherweise ist es tatsächlich immer eine Frage, was man daraus macht, aus sich nämlich. Frau Ebner, diese gleichgültigen Frauen, das sind die Frauen, die einfach nicht auf sie achten, oder was?
Ja, den Satz, den finde ich provokant. Ich weiß nicht, ich kannte sie ja leider nicht, ob sie nicht wirklich dieser Meinung war. Aber ich persönlich sehe den Satz so, dass man wirklich was aus sich machen kann. Diese Gleichgültigkeit bedeutet für mich eigentlich eher eine Unsicherheit. Und aus der Unsicherheit heraus weiß ich nicht genau, was ich noch weiter für mich tun kann und wie ich auch damit umgehe. Und deshalb ist es eigentlich schön, wenn jemand sein Erscheinungsbild versucht zu verändern und zu sagen, ich möchte mehr aus mir machen und dann eben zum Beispiel eine Farb- und Stilberatung in Anspruch nimmt, in der auch immer ein Tages-Make-up, also in der Farbberatung in der Regel auch ein Tages-Make-up mit drin ist, sodass man auch mal sieht, wenn man sich nicht schminkt oder sehr wenig schminkt, dass Rouge, Wimperntusche und eine getönte Tagescreme das Gesicht schon unheimlich zum Strahlen bringen kann.
Also mal ein Experiment wagen, Frisur wechseln, Make-up, Kleidung ändern und das dann vergleichen.
Das auch vergleichen, ja.
Was halten Sie denn von diesen Vorher-Nachher-Stylings? Sind da wirklich die Leute begeistert, überrascht natürlich, denke ich mal, und dann überzeugt?
Die Überzeugung, die muss von vornherein sein, wenn man zu einer Farb- und Stilberatung geht, das muss von innen rauskommen. Ich finde es schon super, was man verändern kann. Also man kriegt den Anreiz bei den Vorher-Nachher-Stylings, wie man wirken kann und wie man aussehen kann. Das finde ich faszinierend und toll. Aber der innere Aspekt ist einfach dabei wichtig, dass man es selber möchte, weil es ist nämlich so, dass man dann in kleinen Schritten in seinem Kleiderschrank schaut, was hängt denn da, was kann ich neu kombinieren. Und diese kleinen Schritte führen dann am Ende dazu, dass man auch wirklich sich verändert.
Angela Merkel, nehmen wir mal als Beispiel, von der grauen Maus in der zweiten Reihe der CDU, der großen Volkspartei, zur Kanzlerin. Und dann kam auch mit der Kanzlerschaft oder kurz vorher schon eine Veränderung. Sie trug auf einmal Farben, die man nicht kannte. Was ist da passiert?
Na, sie hatte gute Stilberater. Die haben was aus ihr gemacht. Die haben ein Friseurteam engagiert. Die haben geschaut, welche Kleidungsstücke auch zu ihrer Proportion passen. Sie ist ja nun auch nicht so groß, Frau Merkel. Und sie hat wirklich eine tolle Veränderung hingelegt. Ich denke aber, ihr Amt ist jetzt so, dass sie so eingespannt ist, gerade im Moment, dass sie wenig Zeit hat, mal wieder shoppen zu gehen oder sich mal um ihr Äußeres zu kümmern, weil ich glaube, da wäre noch einiges rauszuholen. Aber die Veränderung sieht man bei ihr wirklich gut. Da ist was passiert und das können auch andere.
Was ich spannend finde, ist immer, dass sie ein Farbfleck ist, wenn die ganzen Herren in irgendwelchen Gremien auf europäischer Ebene, sage ich mal, in Grau und Dunkelblau da rumstehen und sie als Farbfleck so dazwischen. Das hat was Markantes.
Ja, genau, das hat was Markantes. Und da haben es dann doch die Frauen ein kleines bisschen einfacher und dürfen dann im Business ein wenig mehr an Farbe zeigen als die Herren.
Silvia Ebner, Bundesvorsitzende der Deutschen Farb- und Stilberater. Wer kommt eigentlich ohne Mode, Stil oder Farbberater aus? Also ich rede von Menschen, die in diesem gnadenlosen Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen. Hier muss man den Namen von Kate Middleton erwähnen, die gute Chancen hat, die nächste Königin von England zu werden, vorausgesetzt, Prinz William besteigt den Thron, ihr Ehemann. Aber Karriere bei den Royals egal, Kate Middleton scheint ihren eigenen Stil gefunden zu haben. Einzelheiten dazu von Gabi Biesinger, unserer Korrespondentin in London.
Als die bürgerliche Schönheit Kate Middleton sich mit dem zukünftigen König William verlobte, gab ihr Anna Wintour, die berüchtigte Chefin des US-Modemagazins Vogue, gleich einen guten Rat mit auf den Weg.
She is probably going to take a little bit more of a low-key approach, which I think is a very wise decision. She doesn't really need to do anything. All eyes are going to be on her anyway.
Frei übersetzt, bleib modemäßig auf dem Teppich, Mädchen. Dir guckt eh die ganze Welt hinterher, egal was du anhast. Und gleich bei den offiziellen Verlobungsfotos zeigte Kate dann, wie sehr sie auf dem Teppich bleiben wollte. Auf den Bildern von Promi-Star-Fotograf Mario Testino trägt sie ein weißes Kleid der Modekette Reiss. Normale Stangenware, noch nicht mal neueste Kollektion. Das Kleid hing schon über ein Jahr in ihrem Schrank. Da können nur komplette Ignoranz oder verdammte Selbstsicherheit hinterstecken, urteilte die britische Ausgabe der Vogue. Schließlich wird ja alles, was Kate anzieht, kritisch beäugt, meint die stellvertretende Vogue-Chefredakteurin in London, Emily Sheffield.
She is the queen in waiting and I think there is still.
Sie ist die künftige Königin und es gibt ein riesiges Interesse an ihrem Prinzessinnenstil. Und sie folgt Diana nach, von der war die Welt ja besessen. Aber während Diana noch komplett auf Designermode und Haute Couture setzte, wirkt Kate viel nahbarer mit ihrem geschickten Mix aus Designerklamotten und Stangenware. Ein kluges Statement außerdem in wirtschaftlich klammen Zeiten. Beobachter vermuten, dass Kate viel selbst entscheidet, was ihre Mode angeht. Sie habe wohl keine persönliche Stylistin, die ihre Outfits kombiniert. Die würde nämlich mit Sicherheit verbieten, dass Kate mit diesen unmöglichen Keilabsätzen rumläuft, die Moderedakteurin aller Welt aufjaulen lassen, schreibt die Vogue. Ansonsten habe Kate aber wohl Hofdamen, die ihre Kleidung in Schuss halten und Kontakte zu Designern oder Einkaufstouren organisieren. Und für die Designer und Läden, in denen Kate kauft, ist das unbezahlbare Werbung, wenn sie deren Taschen und Kleider spazieren trägt, erklärt Emily Sheffield.
It's great branding for them when she walks out and she's carrying a Whistles bag and she's another Reese dress.
Seit der Hochzeit ist Kates Mode erwachsener, eleganter und raffinierter geworden und sie kauft viele britische Marken.
And she's wearing many more of our British brands.
Wenn Kate irgendwo öffentlich auftritt, dann kann man danach sofort im Internet lesen, wo man die Kleider oder so ähnliche kaufen kann, um den Kate-Stil zu kopieren. Die Vogue hat jetzt den ultimativen Kate-Style-Guide rausgebracht. Dort lernt man, dass Kate 8,6 Zähne zeigt, wenn sie lächelt.
The average number of teeth the Duchess exposes when she smiles, well it's 8,6.
Und ihre Locken haben einen Durchmesser von 25 Millimetern.
The average length of one of her curls is 25 mm.
Außerdem sitzen ihre Hüte im 50-Grad-Winkel auf dem Kopf. Noch Fragen?
Zum Thema modische Stil- und Farbberatung kann man mehrere Fragen stellen. Erstens, wer macht sowas überhaupt? Dann zweitens, wo kann ich das machen? Drittens, was kostet sowas? Und natürlich dann noch, wenn ich dann gut beraten bin und weiß, was ich alles Schönes tragen soll, was kostet denn dann mein neues Outfit, ne? Zum Beispiel gestylt von dem Modeschöpfer Olivier Mouget in Baden-Baden. Genau dorthin hat SWR1-Reporter Patrick Neumann seine Testperson gebracht, Janina.
man in Baden-Baden schick sein will, dann geht man am allerbesten zu Olivier Mauger. Der Couturier und Hutmacher ist seit 30 Jahren hier in der Kurstadt die Adresse für Frauen, die nicht nur schön sein wollen, sondern noch schöner. Ich habe hier mal meine Kollegin Janina Klaas mitgebracht. Sie ist 22 Jahre alt, etwa 1,70 groß. Herr Mauger, was können wir denn mit der Janina machen?
Na, erstmal würde ich eins weglassen, die Fadenfarben, die Sie jetzt tragen, also dieses Schwarz und Grau, Beige und zu Ihrer Haarfarbe, können Sie schon ein bisschen mehr Farbe brauchen. Sie wollen Ihre Jeans gern behalten, das ist auch okay. Ich würde aber im Grunde weg von Ihrer etwas zu engen Bluse eher Richtung Jackett gehen, ruhig auch Jackett ohne was drunter. Im Ganzen ist etwas zu unruhig, Sie machen sich zu traurig.
Janina, jetzt haben wir aber schon ein ganzes Paket, eine perfekte Analyse im Grunde schon bekommen. Sitzt der Schock schon tief?
Ah, ja, ein wenig, aber er trifft schon ziemlich genau. Ich bin mir nur immer nicht so sicher, deswegen traue ich mich da noch nicht so richtig ran.
Sie können mit Sicherheit auch ein Knallrot gut brauchen, dieses Valentinorot, das richtige Winterrot. Jetzt können Sie sicherlich sehr gut mit Jeans und mit Schwarz kombinieren. Ich merke, sie hat Angst etwas vor den Farben. Jetzt habe ich was angefangen mit einem sehr klaren Wollweiß-Schwarzer Geschichte als Schal. Den binden wir jetzt schon mal drum, dann ist es schon eine Nummer heller.
Aber ich muss sagen, es ist wirklich verblüffend, Janina, weil du plötzlich schon mit zwei Handgriffen von Herrn Mauger ein anderer Typ eigentlich geworden bist. Stellst du das selber fest?
Ja, das ist richtig. Also wenn ich in den Spiegel schaue, erkenne ich schon mehr Farbe, mehr
Offenheit. Ja, und nicht viel mehr Farbe, aber es ist schon ein bisschen mehr Fröhlichkeit.
Jetzt wären wir ganz glücklich, wenn Sie vielleicht noch irgendetwas haben, was wir so überwerfen können. Was würden Sie da vorschlagen?
Ja, okay, dann gucken wir doch mal. Da vom Stil her ist hier nichts, aber ich hole was. Augenblick.
Herr Mauger, Sie sind wieder da. Sie sind in die Tiefen des Gebäudes hinabgestiegen. Was haben Sie gefunden?
Ich habe einen Longblazer in einem Art Patchwork in Schwarz-Weiß. Da ist Hahnentritt, da ist Tiger, da ist alles mit drin.
Jetzt bin ich gespannt.
Eingefasst.
Wie geht's dir, Janina?
Ja, fühlt sich gut an.
Hoppla, der ist aber auch in der Taille schön geschnitten und das macht sehr, sehr elegant.
Das ist ein Unikat in unserem Haus. Kann man ruhig offen lassen.
Mann, oh Mann, das macht aber echt gleich was her. Ich finde das sehr, sehr schick.
Ja, also der Schnitt gefällt mir sehr gut.
Ein bisschen kürzer, als die Beine länger werden, das müsste man überlegen. Und jetzt ist ein ganz anderer Typ.
Frech, auf jeden Fall.
Ja. Ist frech und ich meine, mit so einem Outfit können Sie sehr viel machen. Sie können das wirklich ins Büro tragen, mit Jeans drunter, auch mal einen schwarzen Rolli oder was innen rein, wenn Ihr Schwarz Ihr Wunsch ist.
Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Was muss die Janina ungefähr rechnen?
Ist heute alles gar keine Frage von Geld. Okay, ich meine, das sind jetzt Unikate von uns, das sind so 700 Euro rum, so ein Jackett. Ich meine, es gibt Schals in allen Preislagen, Sie müssen nur den richtigen finden, der eben mehr bringt, wie den sie vorhin angehabt hat. So ein kleiner Hut ist um die 130 Euro, das ist auch nicht das Ende der Welt im Endeffekt, aber ändert komplett den Typ.
SW1 der Abend, also eine ganz bestimmte Farbe bei der Jeans reicht nicht, um den Stil zu ändern komplett. Dazu gehört mehr als nur Kleidung, die richtige Frisur, die richtige Brille. Das alles kann man machen, nur Männer tun das nicht so häufig, außer sie sind Politiker oder Promis. Und Modezar Karl Lagerfeld hat gesagt, wer als Mann Jogginghosen trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Zitat Ende. Also ich persönlich würde dem zustimmen, was viele Männer in ihrer Freizeit anziehen, das ist oft nur noch schrecklich. Silvia Ebner ist Damenschneiderin und arbeitet als Farb- und Stilberaterin. Welche Botschaft haben Sie denn für diese Jogginghosenfraktion unter den Herrschaften?
Die Botschaft heißt einfach mal statt der Jogginghose die Jeans wieder anziehen und tragen. Sieht einfach besser aus, kommt besser rüber.
Jogginghose oder so eine Art Trainingshose mit irgendeinem T-Shirt drüber geschlabbert, ist doch einfach nur, oder?
Also alles andere. Die Herren, die jetzt zu einer Farb- und Stilberatung kommen zum Beispiel, laufen in ihrer Freizeit zum Beispiel gar nicht so rum. Das ist das Interessante daran, dass die Herren oder die Männer, die kommen zu einer Farb- und Stilberatung, schon auf sich achten. Sie haben recht, es gibt viele Männer, die auch nicht auf sich achten oder die auch einfach nicht genau wissen, wie sie es machen. Und dann ist es eben das Einfache, in Klamotten einzusteigen, die bequem sind und mit denen man vermutlich nicht auffällt.
Bequemlichkeit ist eine unheimliche Entschuldigung, habe ich oft gehört in meinem Bekanntenkreis, wo die sagen, du, das ist so bequem.
Ja, aber wenn man rausgeht, dann sollten Männer genauso wie die Frauen einfach darauf achten, dass sie auch adrett aussehen.
Früher hieß es im Job immer Businesskleidung. Man hat einen Anzug an, man darf das Jackett im Büro auch weghängen, dann hat man ja noch die Weste. Ist, glaube ich, alles out. Ein schickes Designer-T-Shirt, ein tolles Jackett drüber mit einer passenden Hose und schon ist der Mann angezogen, oder?
Das kommt auf die Branche drauf an.
Richtig.
Wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch sehr konservative Branchen gibt oder eben mit einem starken Dresscode, was in Richtung die klassische Businessbekleidung anhat.
Ich habe jetzt nicht an Deutsche Bank Frankfurt gedacht oben.
Nein, es gibt aber auch andere Unternehmen, okay, die den Dresscode durchaus haben. Und was Sie aber angesprochen haben, ist auch vor allen Dingen im Künstlerbereich möglich, dass man da wirklich sich offener kleiden kann und lockerer und auch weniger dann im Anzug, sondern eher auch in der lässigen Freizeitkleidung, in einer gepflegten, lässigen Freizeitkleidung kommen kann.
Ich kenne jemanden, der sieht immer perfekt gestylt aus, finde ich. Das ist Job, aber es ist sein Beruf.
Das ist sein Beruf. Er ist mit Sicherheit jemand, der einen unheimlichen Wert darauf legt, auch gut auszusehen. Und ich finde das sehr schön, dass die Männer auch inzwischen, muss ich auch wirklich sagen, was ich so mitbekomme, im Allgemeinen doch auch viel stärker Wert auf ihr Äußeres legen, was nicht zuletzt auch mit Sicherheit der Kosmetikindustrie zu verdanken ist, die inzwischen auch für die Herren Produkte erstellt.
Die haben die als Zielgruppe erkannt.
Genau.
Und jawohl, mit denen man Geld verdienen kann. Jetzt genau, muss ich nochmal Folgendes sagen. Früher sagte man, ach, Brille ist egal, Hauptsache ich kann gut gucken. Ist auch Quatsch. Eine schicke Brille muss für den Mann sein. Und die vielen Männer, die versuchen, ihr graues oder weißes Haar zu kaschieren oder noch schlimmer, irgendeine tolle von links nach rechts über die Glatze zu legen. Sowas muss ja nicht sein. Da muss man zu stehen, oder?
Das haben aber heutzutage auch weniger Männer, wenn ich jetzt mit dem Letzteren anfangen darf,
ja,
mit den Haaren, die etwas zu lang sind und die man dann drapiert, dass die Geheimratsecken nicht mehr zu sehen sind. Inzwischen steht Mann zu seinem Äußeren und die Männer können zum Beispiel mit grauen Haaren sehr sexy aussehen, durchaus.
Silvia Ebner, Bundesvorsitzende der Deutschen Farb- und Stilberater. Können Sie sich noch erinnern, als Joschka Fischer als Umweltminister im Hessischen Landtag in Wiesbaden vereidigt worden ist? Das ist 1985 gewesen, also schon ganz schön lange her. Joschka Fischer hatte damals ziemlich lange Haare, er trug Jeans, Turnschuhe und ein Jackett. Und über dieses Outfit haben sich damals alle Konservativen in Deutschland unglaublich aufgeregt. Aber die Grünen, die haben Farbe, Mode und frischen Wind in den Bundestag gebracht. SWR1 Hauptstadtkorrespondentin Rebecca Lühr in Berlin erinnert an die Farben der Grünen.
Bonn 1983. Die Grünen mischen den Deutschen Bundestag auf. Nicht nur mit frischen Ideen, sondern auch mit ihrem Aussehen. Motto: bunt, lässig, selbstgestrickt. Otto Schily, damals noch bei den Grünen, erinnerte sich kürzlich für die ARD an den Tübinger Abgeordneten Walter Schwenninger.
Das war so ein Hühne, so ein langer Bart, so ein sehr netter Kerl war das. Er hatte so einen peruanischen Pullover an und es war für die Leute, die da mit der Krawatte und in ihren grauen Anzügen saßen, irgendwie unbehaglich. Und Kohl konnte man das körperliche Unbehagen ansehen, das ihn da beschlich, wenn die Grünen in seiner Nähe waren.
Politikerinnen, zumal modisch Gekleidete, waren im Bundestag bis dato Mangelware.
Die dann vom damaligen Bundestagsfriseur auch noch die immer gleiche Dauerwellen-Lockenfrisur gekriegt haben. Den gab es damals, gab den Bundestagsfriseur und das war einfach richtig altbacken und spießig.
Grünen-Parteichefin Claudia Roth hat sich nie in diese graue Business-Uniformiertheit einordnen lassen. Mode ist für die stets farbenfroh im Leben stehende Bayerin ein Stück weit politisches Statement.
Das Parlament ist sozusagen die Bühne des Durchschnitts der Bevölkerung in diesem Land. Und da tun wir gut dran, uns davon nicht unterscheiden zu wollen. Ich überlege mir schon genau, was habe ich für eine Aufgabe vor mir? Und dann komme ich im entsprechenden Kampfdress. Kampfdress war lange Zeit ein bodenlanger, knallroter Mantel.
Nichtsdestotrotz, den Öko-Look der 80er haben die Grünen im Plenarsaal schon lange für modisch Angemessenes eingetauscht. Und manche, wie Fraktionschef Jürgen Trittin, machen im maßgeschneidert anmutenden Anzug Bella Figura. Doch auch bei den Grünen gab es schon modische Patzer, schmunzelt Claudia Roth.
Da gab es mal einen Außenminister, der hat immer sehr gespart mit seinen Klamotten. Da war bisweilen auch die Gefahr sehr groß, dass ein Knopf platzt. Aber er hat sich dann ja regelmäßig wieder marathonmäßig reingehungert.
Der grüne Abgeordnete Uwe Keckeritz hat es mit seinem Modestil 2011 sogar bis in die Abendnachrichten geschafft. Bundestagspräsident Norbert Lammert hatte den damaligen Schriftführer zum Tragen einer Krawatte zwingen wollen. Keckeritz weigerte sich, trat lieber von seinem Amt zurück und wundert sich bis heute über Lammerts Begründung.
Präsident Lammert hat eindeutig gesagt, die Würde des Hauses hängt daran,
nicht. Aber er hat einfach Angst, dass die Leute immer weniger anziehen würden. Am Schluss würden sie im T-Shirt oder im Unterhemd da sitzen. Ich habe dann gesagt, es ist natürlich Unsinn, weil ich will ja auch wieder gewählt werden. Und wenn mich meine Leute da oben im Unterhemd sehen, dann würde das also wahltechnisch bestimmt nicht positiv sein.
Auch Claudia Roth wird im Bundestagswahlkampf keineswegs nachlässig gekleidet auf Tour gehen. Und die Schuhe stehen jetzt schon fest.
Da werde ich natürlich dann auch die Farbe grün tragen. Ich habe wunderbare Glitzerschuhe, grüne Glitzerschuhe. Da muss man gar nicht viel sagen. Das ist auch ein politisches Statement und das finde ich gut.
Und wir reden über Mode, Stil, Farbberatung, Veränderungen vom Äußeren. Und da gibt es ein paar Ikonen. Ne? Das modische Erbe für die Ewigkeit ist möglicherweise die Handtasche mit Trageriemen von Grace Kelly. Das war das, was sie getragen hat 1956, dieser Kelly Bag auf dem Standesamt. Die Tasche war ein Geschenk von Prinz Rainier und trägt bis heute ihren Namen. Vor ein paar Tagen pilgerten Tausende in einer Ausstellung in London, nur um 50 ihrer Kleider zu sehen. Meine Kollegin Dörte Teppen aus dem SWR1-Team über den Mythos Grace Kelly im Wandel ihrer verschiedenen Outfits.
Schon komisch, wie wenig man die Konsequenzen seiner Partnerwahl einschätzen kann, wenn man sie trifft. Mit Ende 20 muss der Hollywood-Schönheit Grace Kelly die Märchenhochzeit mit Prinz Rainier von Monaco perfekt erschienen sein, als das Allerbeste, was ihr auf dem ersten Gipfel des Ruhms passieren konnte. Während ganz Amerika noch von ihr träumt, schlägt sie die Verlockungen eines erfüllten Künstlerlebens in den Wind, verschwindet von der Leinwand. Hoch aufgeschlossen ist ihr weißes Hochzeitskleid, fast 30 Millionen Menschen sehen zu, als sie mit dem Gang vor den Traualtar den Schritt ihres Lebens macht, von der Leinwandgöttin zur Landesmutter. Nun wird auch modisch alles anders. Nach wie vor bewundert man Grace Kelly für ihr stilsicheres Auftreten, sie setzt weltweit modische Trends. Zum Beispiel mit der besonderen Tragweise ihres Kopftuches, Kelly Style heißt das bis heute. Doch bis zu ihrem tragischen Unfalltod 1982 sollte sie sich keine größeren modischen Freiheiten mehr nehmen. Das Hofprotokoll in Monaco, es entpuppt sich als ihr unerbittlicher Feind. Prinz Rainier führt Regie als Ehemann und Landesvater. Grazia Patrizia beugt sich. Stilvoll zwar, ein modisches Vorbild, doch unaufhaltsam rückt sie in den Hintergrund. Fotos gibt's von züchtig langen Röcken, unbewegt still mit einer Reihe schlichter Perlen um den Hals, meistens sitzend auf Sofas, dem Boden oder Stühlen. Die blonde Frau im Schloss verleiht dem Fürstentum zwar Ruhm, Glamour und wirtschaftlichen Aufschwung, doch die Rolle ihres Lebens, die ihre Schönheit früh verblühen lässt, die heißt Kinder großziehen und Rosen gießen. Im krassen Gegensatz zur Hollywood-Ära umweht die vielen Modelle aus Grazia Patrizias fürstlichen Schränken ein Hauch von Resignation. Der Stern Grace Kellys sinkt, als Monte Carlo sie von ihren Schneidern trennt. Ein Film-Comeback gibt es nicht für die Landesfürstin. Und Grazia Patrizia trägt schwer an der Unabänderlichkeit ihrer Lebensumstände. Starre Stoffe, schwere Lagen, harte Farben und große Muster, weit ausgestellte Kleider und Stoffbahnen. Modisch ist Hollywoods Vorhang gefallen. Im Film war Grace Kelly noch engelsgleich im goldglänzenden Seidennachthemd wie eine Lichtgestalt erschienen, hatte in spitzen Seiden, Tüll und Schaum ihre atemberaubendsten Auftritte gehabt. In der letzten Szene von Fenster zum Hof steht Grace Kelly so zerbrechlich da wie Dresdner Porzellan. Wie traurig dagegen ein spätes Foto aus dem Palast in Monte Carlo. Grazia Patrizia in ihrem Kleid, starr und unbeweglich wie ein Kachelofen mit blau bemalten Blumen.
Und das war SWR1 der Abend. Ich heiße Andreas Dohm. Ich sage Tschüss Ihnen, einen angenehmen Abend.